Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Es gibt ja im Vergaberecht den sogenannten Wettbewerbsgrundsatz. Das heißt, man sollte sicherstellen, dass die Bieter in einem gewissen Wettbewerb zueinander stehen und dass auch dieser Wettbewerb beibehalten wird. Wir haben das schon mal unter dem Stichwort Geheimwettbewerb in einer unserer Folgen behandelt. Heute wollen wir mal über einen besonderen Wettbewerb sprechen, der mit dem typischen Vergaberecht jetzt gar nicht so wirklich viel zu tun hat. Roman, vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen das Thema erläutern.
Ja, sehr gerne. Also wenn man Wettbewerb so umgangssprachlich oder in der Architektenschaft auch verwendet, dann hat man ja häufig vor Augen, da werden Dinge präsentiert, die umeinander konkurrieren und gar nicht dieser spröde vergaberechtliche Wettbewerbsgedanke, ich sag mal vielleicht der wirtschaftswissenschaftliche Wettbewerbsgedanke, sondern tatsächlich etwas zum Anschauen. Etwas, wo man am Ende auch was sieht, wo Ideen umeinander konkurrieren und Entwürfe umeinander konkurrieren. Und tatsächlich sieht das ja auch das Vergaberecht vor. Das ist ganz witzig, wenn man in die VGV hineinschaut, hat man ja mehrere Abschnitte und wir haben uns ja größtenteils eigentlich beschäftigt immer mit dem Abschnitt 2, mit dem Vergabeverfahren. Und als hätte es nichts damit zu tun, gibt's dann weiter hinten auch noch einen Abschnitt 5 vor dem Abschnitt 6, den wir schon mal angesprochen haben, wo es um die Architekten- und Ingenieurleistungen geht, wo es ganz allgemein um Planungswettbewerbe geht. Und da gibt's ganz wenige kleine Regelungen, die eigentlich nur so ein bisschen sagen, was denn so zu beachten ist bei einem Planungswettbewerb und wie der funktioniert. Und dass es da sowas wie ein Preisgericht gibt. Und spannenderweise gibt's dann auch im Abschnitt über die Architekten- und Ingenieurleistungen nochmal eine Konkretisierung dazu, wo es dann heißt, was denn für besondere Regelungen für Wettbewerbe von Architekten- und Ingenieurleistungen gelten. Und für die, die damit zu tun hatten, sage ich jetzt mal auf den Punkt gebracht, am Ende münden natürlich diese Wettbewerbe alle in einem Regelwerk, das viele oder einige kennen, in der sogenannten RPW, in der Richtlinie zur Durchführung von Planungswettbewerben. Und das ist total spannend, weil das ein ganz getrennt davon liegendes Regelwerk ist, das quasi definiert, wie diese Wettbewerbe von Architektenleistungen dann laufen sollen. Und das ist eigentlich ein ganz spannendes Instrument, weil man da mal nicht in der Art auf das Büro und auf den Preis schaut, sondern man schaut auf die planerische, schöpferische Idee. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, es ist unfassbar aufwendig und dauert wirklich lange.
Ja, Roman, wir kennen das Thema natürlich beide aus der Praxis. Allerdings muss ich bei mir sagen, Rechtsstreitigkeiten in dem Bereich hatte ich, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, bislang noch gar keine. Also es ist was, das kommt vor, das wird gemacht. Und man sieht dann häufig die Ergebnisse, aber es ist wenig streitanfällig. Jetzt die Frage, zwei Fragen an dich. Erstens, hattest du in dem Bereich schon Rechtsstreitigkeit? Und die Frage zwei, gleich mit einer Vermutung von mir. Ich glaube nicht, dass es weniger fehleranfällig ist, aber dass in dem Bereich einfach weniger Streitlust herrscht vielleicht.
Also ja, ich hatte dazu schon ganz ordentlich Rechtsstreitigkeiten. Jetzt muss man sagen, die wenigen Rechtsstreitigkeiten liegen vielleicht daran, dass es gar nicht so enorm viele RPW-Wettbewerbe gibt im Verhältnis dazu, wie viele Planungsleistungen vergeben werden. Denn ich habe es eingangs gesagt, ein Wettbewerb macht natürlich unfassbar Arbeit. Nur mal so von der Idee her, man muss die Aufgabe definieren. Man muss ein Teilnehmerfeld für den Wettbewerb finden. Man muss das Teilnehmerfeld auf eine Anzahl Teilnehmer reduzieren, dass das noch handhabbar bleibt. Man muss die Teilnehmer auffordern, Wettbewerbsarbeiten, also Entwürfe für diese Planungsaufgabe einzureichen. Man muss Experten finden, die sich diese Entwürfe ansehen. Man muss ein Preisgericht finden, das diese Entwürfe in einer Preisgerichtssitzung anonym bewertet. Und jetzt ist man noch gar nicht in den Verhandlungen, weil das Verhandlungsverfahren kommt hinterher auch noch. Also das ist ein unglaublicher Aufwand. Und jetzt, das ist nicht nur ein unglaublicher Aufwand für die Vergabestellen, das ist auch ein unglaublicher Aufwand für die Teilnehmer am Wettbewerb. Das kostet ja alles Geld. Die planen ja, die bauen Modelle, die machen richtig irrsinnig große Entwürfe und Präsentationen und rechnen Dinge durch. Und wenn sie Pech haben, kriegen sie nichts dafür. Außer so ein bisschen, wie soll ich sagen, Ruhm und Ehre. Am Ende wird es veröffentlicht und es gibt eine Ausstellung. Und das ist vielleicht der Grund, also das ist zum einen der Grund, dass es so viele RPW-Wettbewerbe gar nicht gibt. Und das ist zum anderen natürlich in der Folge der Grund, dass es gar nicht so viel Streitigkeiten gibt. Und lustigerweise drehen die Streitigkeiten sich um das Gleiche wie auch in ganz normalen Teilnehmerwettbewerben. Die Streitigkeiten drehen sich um die Frage, ist jemand geeignet, hätte jemand in den Wettbewerb aufgenommen werden müssen, hätte jemand zugelassen werden müssen, eine Wettbewerbsarbeit abzugeben oder eben nicht. Weil üblicherweise, ich habe es schon gesagt, ist der Wettbewerb limitiert. Ich mache in der Regel keine Wettbewerbe und sage, wer immer möchte, möge bitte einen Entwurf bringen, sondern ich limitiere das auf 20, 40 Teilnehmer. Und am Anfang bewerben sich aber, ich sag mal, 100, 120, 200 mit Referenzen. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, okay, wenn ich schon die Mühe mir mache, dass ich teilnehmen will, dass ich dann auch dafür kämpfe, in die zweite Runde zu kommen. Und das ist tatsächlich, das sind Dinge, die kommen vor und die verzögern einen Wettbewerb erheblich.
Ich war mal vor vielen Jahren tatsächlich in so einem Wettbewerb beteiligt. Das war in München damals, weiß ich noch. Das war ein großes Preisgericht. Und das war tatsächlich so eine, wie soll ich sagen, so eine Diskussionsrunde. Also man hat dann halt diese Entwürfe begutachtet. Da waren dann Architekten mit im Raum, teilweise auch mit politischem Hintergrund, die dann einfach so aus ihrer Warte eine Zeichnung halt irgendwo bewertet haben. Und es ging mir damals irgendwie viel zu sehr um Geschmack, um persönlichen Eindruck, um so nicht greifbare Kriterien. Würdest du sagen, dass das typisch ist für so einen Planungswettbewerb, dass man da eigentlich eher so optische, jetzt wenig belastbare Dinge dann bewertet, oder ist es schon knallhart, auch mit einer Matrix, wo ich sagen kann, das muss ich abprüfen, da gebe ich Punkte und am Ende muss irgendwas dabei rauskommen. Also ich empfand es damals eher so ein bisschen freier. Wie sollte es denn eigentlich in der Praxis sein, deiner Meinung nach?
Also natürlich gibt es einen großen Ermessensspielraum des Preisgerichts. Gerichte sprechen davon von nicht überprüfbaren Ermessensspielräumen, beziehungsweise nur auf Ermessensfehler überprüfbare Spielräume. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch knallharte Anforderungen. Wenn ich sage, das Raumprogramm sieht so und so aus und da drin brauche ich so und so viel 1000 Quadratmeter Fläche für XY und ein Entwurf erfüllt das nicht, dann erwarte ich schon, dass sich das niederschlägt in der Beurteilung dieses Entwurfs. Was häufig passiert, ist aber genau das, was du beschreibst. Da sind sogenannte Sach- und Fachpreisrichter, kann ich gleich vielleicht noch erläutern, sind zwei Gruppen von Preisrichtern. Die Fachpreisrichter sind fachlich der gleichen Disziplin, das sind also in der Regel Architekten und Architektinnen, die dazu urteilen können, die also einen fachlichen Hintergrund haben. Und die Sachpreisrichter kommen üblicherweise aus der Sphäre des Bauherren oder aus, ich sag mal, der politischen Sphäre der Stakeholder. Also üblich sind da Minister, Bürgermeister, Stadträte, Abgeordnete. Das sind so die Personen, die dort mit herumlaufen und die wirklich, wie du es beschreibst, rein nach Geschmack sagen, ach, das wird aber gut hinpassen, das wird mir aber gut gefallen. Und eigentlich ist es die Aufgabe der Sachpreisrichter, einzugrenzen und einzuschränken und da vorher zu sagen, Achtung, das geht aber nicht, das ist also aus dem und dem Grund nicht so ideal baubar, das passt nicht so gut aufs Baufeld, da überschreitest du irgendwelche Grenzen des B-Plans, da brauchen wir dies noch. Und das sind alles Aufgaben, die natürlich dann irgendwo ein bisschen verwässern und in der allgemeinen Diskussion vielleicht etwas kurz kommen, weil man muss sich das vorstellen, da werden an einem Tag von einem Pulk dieser Preisrichter, also da reden wir von 20 Leuten oder mehr, werden Arbeiten bewertet. Da geht man von Stellwand zu Stellwand und von Modell zu Modell und sieht sich die an und hat dazu vielleicht noch von den sogenannten Vorprüfern einen Vorprüfbericht, wo erläutert ist, worauf man Augenmerk legen sollte, aber davon kann man sich auch lösen. Und dann gerät das vielleicht gern mal in so eine für den Laien sehr auf Geschmacksdinge ausgerichtete Diskussion.
Ich würde es mal ganz ketzerisch die Frage nochmal umdrehen, aber ist es nicht bis zu einem gewissen Grad auch gerade die Idee dahinter, Weil wenn ich nur nach knallharten Kriterien gehen möchte und einfach nur Belastbarkeiten, physikalische, chemische Eigenschaften, sonst wie beschreiben möchte, statische Eigenschaften beschreibe, dann schreibe ich ja ganz normal aus. Und diesen Planungswettbewerb mache ich doch dann, wenn ich gerade auch einer gestalterischen Lösung viel Platz geben möchte, weil ich sage, ich habe jetzt irgendeine exponierte Baumaßnahme, nicht irgendwo eine Abstellgarage oder ein Unterkunftsgebäude bei der Bundeswehr, sondern ich möchte irgendwo ein Opernhaus hinstellen. Ich möchte ein neues Theater bauen, irgendwas, was auch städtebaulich besonders wirkt. Und gerade dort soll dann eben auch dieser optischen Komponente der Gefälligkeit, dem, dass es dann eben vielleicht auch das Stadtbild prägt, besonderer Raum eingeräumt werden. Also vielleicht mal ganz flapsig gesagt, it's not a bug, it's a feature. Also dass das die Idee dahinter ist, in die man ja eigentlich rein will. Dass das natürlich dann auch manchmal zu Ergebnissen führt, Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten, die dann zu genau dem gegenteiligen Eindruck bei der Bevölkerung vielleicht führen können, ist dann, glaube ich, ja, normal und selbstverständlich.
Das ist natürlich ein Spannungsfeld und das ist wirklich gar nicht so einfach. Es gibt tatsächlich die Regelungen dazu. Wenn man in die VGV hineinschaut, findet man in 72 Absatz 2 zwei Sätze, die im Grunde im Widerspruch zueinander scheinen. Weil der erste Satz lautet, das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen unabhängig. Niemandem Rechenschaft schuldig. Und wenn das Preisgericht sagt, das gefällt mir besser, dann ist das Grund genug. Das muss gar nicht begründet werden. Aber der Satz 2 sagt schon auch, es trifft seine Entscheidungen nur aufgrund von Kriterien, die in der Wettbewerbsbekanntmachung genannt sind. Das heißt, es muss schon in der Bekanntmachung seinen Niederschlag finden, was in gewisser Weise ja auch, ich sag mal, einem Fairplay-Gedanken entspricht. Ich kann ja nicht von einem Wettbewerbsteilnehmer verlangen, zufällig den Geschmack eines Preisgerichts zu treffen, dessen Identität er zwar kennt, also das wird bekannt gemacht, wer Preisrichter ist, aber ohne an messbaren Kriterien sich ausrichten zu können. Also ich kann nicht sagen, ach, ich probiere es mal, weil der Herr Professor sowieso im Preisgericht, der legt immer Wert auf Nachhaltigkeit. Ich probiere es heute mal mit einer Holzfassade oder mit einem Holzhybridbau. Dafür wird es unfassbar teuer. Das muss ich schon niederschlagen. Das muss als Zielvorgabe, als Orientierung, als Planungsaufgabe in der Wettbewerbsbekanntmachung sich finden. Und natürlich kann das in einem ganzen Bündel von Anforderungen in der Wettbewerbsbekanntmachung sich auch wiederfinden. Aber der Erwartungshorizont muss zumindest skizziert sein.
Also man merkt schon, es ist etwas, was für uns als Vergaberechtler irgendwie so ein bisschen ein Fremdkörper ist, weil es an vielen Grundprinzipien dann doch gefühlt rüttelt, die man über Jahre lieb gewonnen hat oder zumindest die man gewohnt ist. Ob man sie jetzt liebt, ist eine andere Frage, aber die zumindest da sind. Und es ist halt trotzdem ein ganz anderer Ansatz. Und umso spannender ist es, dass es diesen Ansatz einfach ganz regulär in unserem Vergaberecht gibt. Und ich glaube, das ist der Punkt, den man hier herausstellen muss.
Und ein Thema finde ich auch immer wieder spannend. Ein Vergabeverfahren endet mit einem Zuschlag. Ein Wettbewerb endet mit der Prämierung. Also wenn ich in die RPW reinschaue, da steht da erstmal drin, für die besten Arbeiten werden Preise und gegebenenfalls Anerkennungen ausgelobt. So, dann kann man sagen, gut, dann nimmt er seinen Preis und geht heim. Vielen Dank.
Richtig. Erstmal ist es auch tatsächlich so. Der nimmt seinen Preis und geht heim. Und jetzt stehe ich als öffentlicher Auftraggeber da und denke mir, ja und jetzt? Ich will ja, dass was geplant und gebaut wird. Und das ist ganz spannend, weil, ich suche gerade die Stelle heraus, weil der Wettbewerb für mich eine Eintrittskarte ist in ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb. Stattdessen nehme ich die Preisträger und gehe mit denen ins Verhandlungsverfahren. Und insofern ersetzt der Wettbewerb das Verhandlungsverfahren. Und das ist ganz spannend, weil das letztlich dann das Ganze wieder zurück in die Spur führt und dann ist es doch Vergaberecht. Und deshalb spielen diese Fragen der Eignung bei den Streitigkeiten auch eine Rolle, weil der Ausschluss aus dem Wettbewerb einem Ausschluss aus einem Teilnahmewettbewerb, also aus dem Vergabeverfahren, gleichkommt.
Ich muss noch kurz einen Versprecher korrigieren, Roman. Es ersetzt den Teilnahmewettbewerb im Verhandlungsverfahren und danach finden die Verhandlungen eben statt. Das hast du gerade gemeint, du hast dich gerade nur kurz versprochen, dass das dann nicht zu Missverständnissen führt.
Wunderbar, wenigstens du hörst mir zu, wenn ich es schon nicht mehr tue.
Aber ich glaube, das war jetzt gerade so ein ganz wichtiger Link, den du nochmal erwähnt hast. Also der Wettbewerb, der führt dann eben doch wieder zurück in das Gewohnte. Er ersetzt eben nur was. Wir sind am Ende dann wieder in einem gewohnten Umfeld und machen dann eigentlich so weiter, wie wir es gewohnt sind. Also das ist was, was man jetzt zunächst mal nicht liest, wenn man nur die RPW sich anschaut, weil das steht dann letztlich in der VGV so drin, denke ich.
Ja, Andreas, grundsätzlich ja. In der Theorie ist es so. In der Praxis wird es jetzt natürlich wieder komplizierter, wie es halt oft so ist. Denn in der Praxis hat sich halt so gefühlt ein bisschen eingebürgert, wer den Wettbewerb gewinnt, das wird dann halt auch umgesetzt. Also wie erklärt jetzt der Bürgermeister, der in diesem Gremium sitzt und sagt, wir haben uns dafür entschieden, es gab hier ein wunderbares Modell, für das wollen wir, das hat den Preis gewonnen. Und dann gab es halt zwei, drei, die waren deutlich schlechter. Und jetzt kommt später die Vergabestelle und sagt im Verhandlungsverfahren, weil wir halt feste Kriterien haben. Es gab auch schon Fälle, wo vielleicht das, was am schönsten war, überhaupt nicht baubar ist, weil es technisch nicht funktioniert, aber wie auch immer. Aber es kommt am Schluss was anderes raus. Dann sagen die Bürger, wie kann es denn sein? Es wurde doch was anderes ausgewählt. Und was ich so mitbekomme, ich weiß nicht, ob ihr es dann auch aus eurer Praxis bestätigen könnt, ist halt, dass in vielen Fällen dann eben auch die Unterlegenen im Wettbewerb, also in diesem Preiswettbewerb sagen, naja, jetzt bin ich Zweiter, dann mache ich doch am Verhandlungsverfahren gar nicht mehr groß mit, weil ich gewinne ja eh nicht vielleicht in diesem Maß und schenken gegebenenfalls ab. Und der gewonnen hat, sagt, ja, ich gewinne es ja wahrscheinlich sowieso und geht dann gegebenenfalls mit einem sehr hohen Preis rein. Also das ist halt eine Gefahr, die immer besteht, dass der Sieger sich relativ sicher sein kann, ich werde es dann schon werden und steht nicht mehr so knallhart im Wettbewerb, wie er sonst stünde und kann deswegen etwas aus unserer Preise fordern. Roman, du hast gerade schon kurz gezuckt, dass ich glaube, es wird nicht immer passieren, so schlimm ist es nicht, aber es gibt schon Fälle, wo es in die Richtung läuft. Also es ist mir so auch schon aufgefallen.
Also ich will nicht sagen, dass der Zweit- und Drittplatzierte, also die anderen Preisträger, regelmäßig sich vor den Ersten schieben. Das habe ich auch noch nicht erlebt in den Verfahren, an denen ich beteiligt war. Aber sie gehen mit einer Ernsthaftigkeit ins Verhandlungsverfahren, also dass sie gar nicht abgeben, dass es mir nicht begegnet. Vielleicht noch mal ganz kurz, wo sich das findet, weil ich es parallel, während du gesprochen hast, nachgeschlagen habe. Das ist ganz spannend. Das findet man nämlich in § 14 Absatz 4 Nummer 8. VGV, dass ich ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb durchführen darf, nach einem Planungswettbewerb. Und dann muss ich nach den Bedingungen des Wettbewerbs an den Gewinner oder einen der Preisträger vergeben. Und im letzten Fall müssen dann alle Preisträger auch aufgefordert werden, an den Verhandlungen teilzunehmen. Also wenn ich mehrere Preise vergebe, müssen auch alle teilnehmen. In der Regel bei RPW-Wettbewerben vergebe ich mehrere Preise. Da sagt aber die RPW in § 8 Absatz 2, bei der Umsetzung des Projekts ist einer der Preisträger in der Regel der Gewinner. Unter Berücksichtigung und so weiter, zu beauftragen, sofern kein wichtiger Grund entgegensteht. Und das heißt letztlich handwerklich wieder, die Matrix für die Wertung der Angebote im Verhandlungsverfahren muss die Preisträgereigenschaft hoch gewichten. Nicht unüberspringbar hoch, aber ich sage jetzt mal flapsig gesprochen, so hoch, dass der Erstplatzierte, wenn er keine Fehler macht, in der Regel auf den Zuschlag zusteuert.
Oder andersrum, der Erste muss eine sehr, sehr gute Chance haben. Er darf aber beim Preis jetzt nicht völlig aberwitzig ausbüchsen, weil dann würde das Ganze eben unwirtschaftlich. Ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen die Kernbotschaft dahinter. Der Erste muss halt weiterhin realistische Preise anbieten, dann hat er eine sehr gute Chance. Aber wenn er glaubt, er kann jetzt Gold schöpfen, allein deswegen, weil er vorne ist, dann muss auch die Möglichkeit sein, dass ein Zweiter vorbeiziehen kann.
Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.